Ich habe das Gefühl, dass die Menschen schon so sterben, wie sie auch sind. Jemand, der das Gefühl hat, er hat gut gelebt, der stirbt halt schon entspannter als jemand, der Konflikte hat zum Beispiel.
Es wird uns öfter mal die Frage gestellt, wann bin ich denn fertig damit? Die Trauer wird nie ganz weg sein. Es geht darum, mit diesem Verlust weiterzuleben und daraus etwas anderes, vielleicht auch Gutes, entstehen zu lassen.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Kevin Bieler. Trost in der Trauer. Was hilft beim Loslassen?
Muss das sein? Wieso dieses Thema? Können wir nicht lieber über etwas anderes reden? Wenn ihr gerade so denkt, dann kann man euch das nicht übel nehmen. So reagieren ja oft viele Menschen, wenn es um das Thema Tod und Trauer geht. Aber irgendwann betrifft es uns alle, ob wir wollen oder nicht. Im NDR 2 Spezial, da reden wir heute Abend über dieses Thema, aber ohne auf die Tränendrüse zu drücken. Am kommenden Sonntag ist ja Totensonntag und auch da wird wieder vielen Toten und Verstorbenen erinnert. Aber an die Liebsten erinnern und trauern, wie macht man das eigentlich in Anführungszeichen richtig? Geht das überhaupt? Was für Erfahrung haben Menschen gemacht, die mit Tod und Trauer immer zu tun haben? Darüber spreche ich gleich unter anderem mit einer Palliativmedizinerin und wir stellen auch ein Projekt zur Trauerbewältigung vor, bei dem es aufs Wasser geht. Aber zuerst rede ich gleich mit einer Trauerbegleiterin, die mir die Frage nach dem richtigen Trauern versucht zu beantworten. Schön, dass ihr beim Spezial dabei seid. Hier ist das NDR 2 Spezial, das Thema Trost in der Trauer, was hilft beim Loslassen. Ja, Tod, Trauer und Verlust, das sind jetzt nicht unbedingt die Themen, mit denen man sich gerne beschäftigen will. Das schiebt man dann auch eher mal auf die lange Bank. Doch, der Tod kommt irgendwann, frühestens dann, wenn zum Beispiel die Mutter, der Vater oder die Großeltern sterben. Oder noch schlimmer, das eigene Kind. Anja Paschen ist Trauerbegleiterin in Hamburg und spricht mit vielen Menschen, die andere liebe Menschen verloren haben. Sie arbeitet seit 14 Jahren im Verein Verwaiste Eltern und Geschwister Hamburg. Dort arbeitet sie mit vielen Ehrenamtlichen und hat auch schon viele Anrufe immer wieder bekommen. Frau Paschen, mal ganz einfach gefragt, wie trauert man eigentlich richtig?
Ja, das ist eine gute Frage, die wir auch oft gestellt bekommen, weil es, wie Sie sich vielleicht schon denken können, gar kein richtig oder falsch gibt. Denn Trauer wird sehr, sehr individuell erlebt und es spielt einfach ganz, ganz viel mit rein. Also einfach der Hintergrund überhaupt, also woher komme ich, aus welcher Familienkonstellation zum Beispiel. Es geht auch viel um die Todesart eben. Ist es sehr plötzlich geschehen oder nach einer Krankheit? Also allein in der Todesart unterscheidet sich dann auch die Trauer, wie die Trauer abläuft. Und trotzdem ist da ganz viel Verbindendes, dass die Menschen auch sehr, also sich da auch sehr finden, dass sie merken, die anderen trauern ähnlich wie ich. Und es wird uns öfter mal die Frage gestellt, wann bin ich denn fertig damit sozusagen? Also wann ist diese Trauer weg? Und da können wir einfach sagen, die Trauer wird nie ganz weg sein, sondern es geht darum, mit diesem Verlust weiterzuleben und daraus etwas anderes, vielleicht auch Gutes, entstehen zu lassen.
Das heißt, man kann eigentlich auch so nicht falsch in Anführungszeichen trauern.
Also auch das wird natürlich individuell erlebt, ob es sich als falsch herausstellt. Also es ist schon so, dass es sich richtiger jedenfalls anfühlen kann, wenn man eben versucht, also den Gefühlen nachzugeben. Wenn man weinen muss, eben weint und sich am besten Hilfe zu suchen, also Unterstützung in solchen Gruppen zum Beispiel oder auch in Einzelbegleitung. Das ist auch sehr individuell verschieden, was da hilft, aber dass man möglichst das nicht verdrängt. Also es kann eben sein, dass es so eine Art Trauerstörung irgendwann gibt, wenn man das immer verdrängt hat, also wie so ein Ball, den man immer versucht unter Wasser zu halten und der kommt einfach irgendwann hoch.
Sie haben schon gesagt, es ist sehr individuell, wie man trauert. Aber würden Sie dennoch sagen, es gibt sowas wie, ich sag mal, so ein Grundgerüst an Trauer, so, an das sich jeder festhalten kann?
Ich würde nicht von außen zum Beispiel jetzt irgendwie ein Gerüst vorgeben. Mhm. So, aber die Trauernden erleben das eben oft gleich, dass sie in der ersten Zeit vielleicht erstmal total funktionieren. Das habe ich auch, merke ich auch häufig am Telefon, wenn die relativ früh nach dem Tod anrufen. Und ich denke, da ist jemand, die ist gar nicht so traurig, wie ich das eigentlich vermuten würde. Und man merkt dann, sie oder er funktioniert vor allem. Und es gibt Phasen auf jeden Fall, in die man, in die alle Menschen meistens reinkommen und auch wieder rauskommen. Aber die laufen nicht unbedingt eben linear nacheinander ab, sondern die können eben auch ja mal da sein und dann gefühlt wieder weg sein und auf einmal ist man wieder in der gleichen Phase, also und wundert sich. Mhm. Und das teilen wir den Trauernden schon auch mit, also vor allem, wenn es gefragt wird, dass wir eben nicht sagen können, es gibt das und das Rezept und nach der Phase bist du fertig. Das gibt es nicht.
Das ist für viele wirklich eine schlimme Vorstellung. Irgendwann wird ein liebster Mensch in der Familie oder im Umfeld unheilbar krank und muss gepflegt und begleitet werden. In dieser Phase sind natürlich die Familie und die Verwandten sehr wichtig, aber in dieser Phase spielen auch oft die Palliativmediziner eine Rolle und sind vor Ort. Die behandeln, pflegen und begleiten die Menschen, wenn sie unheilbar krank sind oder sehr schwach sind. Und sie helfen natürlich auch den Angehörigen. Svenja Burkhardt macht genau diesen Job als Palliativmedizinerin in Hamburg. Svenja, du machst das jetzt seit 2 Jahren. Was hast du in dieser Zeit über Verlust und Tod gelernt?
Ich habe gelernt, dass die Menschen, so unterschiedlich sie sind, damit auch sehr unterschiedlich umgehen. Mhm. Also wir haben so sehr alte Patienten, die durchaus auch sagen, ach, ich habe jetzt eigentlich auch mein Leben gelebt und bin ganz zufrieden und von mir aus kann es dann auch passieren, dass ich dass mein Leben beendet. Und dann haben wir natürlich auch junge Patienten, zum Teil mit Familie oder kleinen Kindern. Da ist die Situation natürlich ganz anders, also viel belastender. Da kommen finanzielle Sorgen dazu, sehr viel Schmerz natürlich.
Das heißt, würden Sie sagen, bei älteren Menschen, die, wie Sie sagen, eigentlich schon so dahin gehen, dass das auch für Sie wahrscheinlich dann einfacher ist und Ihr Team, richtig?
Das ist einfacher. Also es ist für uns immer sehr viel einfacher, wenn man das Thema auch ansprechen kann oder wenn ein offener Umgang damit herrscht. Mhm. Meistens, beziehungsweise in unserer Gesellschaft, ist es ja so, dass Tod und Sterben eigentlich ein Tabuthema ist und keiner so richtig über die eigene Endlichkeit nachdenken möchte. Ja. Und es ist auch für uns entlastend, wenn man darüber ganz klar sprechen kann, weil nur dann kann man ja auch planen. Ne? Dann kann man fragen, möchten Sie zu Hause versterben? Was wünschen Sie sich dazu? Das ist ja auch Teil der Behandlung, die ja sehr bedürfnisorientiert ist. Mhm. Also wir versuchen ja sehr auf die Wünsche der Patienten einzugehen, individuell.
Gibt es so, ich sag mal, falsche Vorstellungen, was Ihre Arbeit angeht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl, erstens, dass zum Thema Tod und Sterben sehr falsche Vorstellungen so kursieren. Mhm. Ich glaube, viele da haben Angst davor oder haben die Vorstellung, dass man einfach immer unter unerträglichen Schmerzen verstirbt und schmerzlindernde Medikamente braucht, in hoher Dosis und dass man die Beschwerden häufig nicht gut lindern kann. Und das sehe ich halt, dass es anders ist. Also die meisten Menschen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung zum Beispiel, die werden einfach immer schwächer und sterben häufig auch einfach im Schlaf. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich.
Sie sagen es ist ganz unterschiedlich, man trauert ganz unterschiedlich. Würden Sie dennoch sagen, so aus Ihrer Erfahrung, gibt es so Dinge oder Eigenschaften, da sind die Menschen beim Sterben irgendwie immer alle gleich?
Das kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich habe eher das Gefühl, dass die Menschen schon so sterben, wie sie auch sind. Jemand, der natürlich mit seinem Leben irgendwie abgeschlossen hat, der das Gefühl hat, er hat gut gelebt, er hatte gute Beziehungen, ein glückliches Familienleben oder hat einen Beruf ausgeübt, der ihn sehr erfüllt hat, der stirbt halt schon entspannter als jemand, der Konflikte hat zum Beispiel oder finanzielle Sorgen oder diese Erkrankung noch gar nicht akzeptieren konnte für sich. Die sind dann schon häufiger, dass sie unter Unruhe leiden, unter Ängsten leiden und einfach eigentlich noch davor weglaufen wollen.
Das ist das NDR2-Spezial, das Thema am Donnerstagabend, Trost in der Trauer, was hilft beim Loslassen. Ich spreche mit der Palliativmedizinerin Svenja Burkhardt. Sie betreut Todkranke oder auch zum Beispiel ältere Menschen auf ihrem letzten Weg. Ja, bei der Palliativmedizin, da stellt man sich ja entweder vor, dass man da in einem Hospiz liegt, aber dann da auch noch mit Medikamenten versorgt wird bis zum Tod quasi. Aber du sagst, das ist eigentlich ganz anders. Was macht ihr denn konkreter?
Also wir versorgen die Patienten hier zu Hause und wir ermöglichen auch das Versterben zu Hause. Mhm. Also das ist ja sozusagen unsere Kernaufgabe, dass wir Krankenhausaufenthalte verhindern und Patienten zu Hause bis zum Versterben betreuen und versorgen. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen mal nicht geht, was ja durchaus so ist bei alleinstehenden Patienten oder wenn Angehörige schon sehr alt sind und körperlich nicht mehr so fit sind, dann organisieren wir auch zum Beispiel eine Unterbringung im Hospiz.
Die Arbeit, die Sie machen, inwiefern hat die so Ihre persönliche Blickweise auf den Tod vielleicht verändert?
Ja, also es ist tatsächlich so, das kann ich wirklich sagen, dass ich eigentlich weniger Angst vor Sterben habe, weil ich sehe, dass wir gute Medikamente haben, um Beschwerden zu lindern, bis hin zu Medikamenten, die auch zum Ende hin, wenn die Beschwerden sehr groß sind, einen künstlichen Schlaf erzeugen können, im Prinzip so wie Narkosemedikamente auch, die den Patienten komplett abschirmen, sodass er einfach wenig mitbekommt von dem Sterbeprozess selber. Wenn das gewünscht wird, können wir das machen. Also da haben wir viele Möglichkeiten.
Nach Ihrer Erfahrung, wie sollten wir vielleicht als Menschen, als Gesellschaft so mit diesem ganzen Thema Abschied, Trauer und Verlust vielleicht am besten umgehen?
Also ich glaube, es würde helfen, wenn Tod und Sterben weniger ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Ich glaube, wenn man sich damit mehr auseinandersetzt, dann kommt es am Ende nicht so brutal auf einen zu. Das glaube ich.
Sagt Svenja Burkhardt, Palliativmedizinerin aus Hamburg im NDR 2 Spezial.
NDR 2 Spezial, das Thema Trost in der Trauer. Was hilft beim Loslassen?
Anja Paschen ist Trauerbegleiterin aus Hamburg. Am Anfang unseres Spezials, da haben wir ja beide versucht, die Frage zu beantworten, ob man richtig trauern kann. Wobei richtig natürlich immer relativ ist. Trauern ist individuell ganz anders, das haben wir schon gehört. Aber das Schlimmste ist für Eltern natürlich, wenn das eigene Kind stirbt. Was dann? Was am besten oder wie am besten erinnern? Frau Paschen, jetzt ist ja bald Weihnachten und dann gibt's ja Fälle, da ist der Platz am Essenstisch an Heiligabend leer. Das Kind ist nicht mehr da. Wie geht man da als Betroffene am besten mit um?
Viele machen gute Erfahrungen damit, wenn sie auch an so einem Fest das Kind mit integrieren dürfen. Zum Beispiel vielleicht einen kleinen Platz für das Kind mitdecken oder eine Kerze anzünden und wirklich auch das mal aussprechen. Wir denken heute an. Oder es gibt so ein ganz altes Ritual, wo ein Ast aus dem Weihnachtsbaum herauszuschneiden und auf den Friedhof zu bringen. Gerade in der ersten Zeit bleibt einem nicht viel mehr, als es wirklich auszuhalten. Einige kommen vielleicht, also denen tut es vielleicht gut, sich zu bewegen. Oder
also so eine Form der Ablenkung praktisch, die man sich dann sucht.
Genau. Ablenkung ist auch gar nicht verkehrt. Also auch da sagen wir, das ist auch gesund, sich auch immer mal abzulenken, wenn es einem gelingt. Also natürlich ist die Trauer dadurch nicht weg, aber man ist eine Weile mal in einer etwas anderen Welt und kann ein bisschen vielleicht abschalten. Einige Familien oder Paare reisen auch über Weihnachten weg. Und sorgen dann aber auch oft dafür, dass das Kind auch dort irgendwie einen Platz bekommt, indem sie da zum Beispiel einen Stein mit dem Namen beschreiben und den irgendwo lassen, sodass sie irgendwie wissen, so unser Kind ist irgendwie trotzdem mit.
Würden Sie sagen, dass jeder Mensch in der Lage ist, mit Trauer umzugehen?
Ja, würde ich sagen. Leider verlernen wir es ein bisschen.
Ja?
Ja, also weil die Kinder können das eigentlich sehr gut und es wird ihnen so ein bisschen abtrainiert, weil eben über vieles nicht gesprochen wird, weil Trauer und Tod ist eben ein Tabu oft. Also was noch am ehesten geht, ist Oma oder Opa sind verstorben, weil das ist so der natürliche Lauf des Lebens. Aber sobald es darum geht, dass ein Kind in der Schwangerschaft stirbt oder ein junges Kind oder eben auch ein Erwachsener, der aber eben noch nicht alt genug war in unseren Augen so, dann wird daraus eben oft ein Tabu gemacht oder auch bestimmte Todesarten natürlich. Die sind auch tabuisiert, aber an sich haben wir die Möglichkeit. Also.
Warum ist das eigentlich so ein Tabu?
Ich glaube, wir haben das einfach, also wir praktizieren es nicht genug, auch mit den Kindern diese Gefühle zu besprechen, weil das ist ja die Voraussetzung, dass die das als Kinder schon lernen, damit umzugehen, dass es auch unangenehme Gefühle gibt und die aber auch genauso in Ordnung sind. Also wir sagen auch oft, Männer und Frauen sind da sehr unterschiedlich im Trauern. Das ist natürlich nicht immer so, aber...
Inwiefern?
Insofern, dass Frauen sich eher auch Hilfe suchen und wir haben viel mehr Mütter bei uns in den Gruppen als Väter und Väter sind eher dabei, so wenn es darum geht, irgendwie in Bewegung zu kommen oder etwas zu bauen, sag ich mal, oder ins Tun zu kommen. Und auch Jungs gewöhnt man eben oft ab zu weinen. weil es eben diese Sprüche eben gibt. So, Indianerherz kennt keinen Schmerz und ach, das war doch nicht so schlimm. Mhm. Ne? All solche Dinge, und die ziehen sich eben dann durch und das verfestigt sich einfach.
Das ist das NDR2-Spezial, das Thema Trost in der Trauer, was hilft beim Loslassen. Ich unterhalte mich mit Anja Paschen, sie ist Trauerbegleiterin in Hamburg. Gerade haben wir darüber gesprochen, ja, wie man als Eltern damit umgeht, wenn das eigene Kind stirbt. Aber wie ist das quasi andersrum? Also wie erkläre ich zum Beispiel einem kleinen Vorschulkind den Tod?
Wir sagen immer, dass es sehr wichtig ist, mit den Kindern sehr offen zu reden, ihnen die Fragen, die sie haben, zu beantworten, nicht unbedingt mehr als das, was sie gefragt haben, weil sie das dann oft erstmal verarbeiten und dann kommt irgendwann wie aus dem Nichts auf einmal die nächste Frage, so, und dann beantwortet man die und einfach immer so gut es geht. Also wir denken eben auch, dass es wichtig ist, den Kindern auch manchmal zu sagen, wir wissen auch nicht zum Beispiel, wo ist jetzt Papa oder wo ist Mama oder wo ist Oma, sondern dann auch zu fragen, was meinst du denn, was hast du denn, was fühlst du denn, wo ist diejenige denn oder derjenige? Damit machen wir eigentlich immer sehr gute Erfahrungen so. Und es ist ganz schwierig, Kindern etwas zu verschweigen, weil es doch irgendwann immer rauskommt. Und es ist natürlich ein Geheimnis sozusagen, was man dann bewahren muss. Und das fällt vielen sehr, sehr schwer. Und mit den Kindern kann man altersgerecht eigentlich über alles sprechen. Denn oft das erste, also erleben das erste Mal, aber es gehört eben zum Leben dazu, dass jemand stirbt.
Gibt es so was wie so eine Altersgrenze, wo man meistens sagen kann, okay, ab dem Alter wissen die Kinder eigentlich Tod und Trauer, was das ist?
Ja, das geht so, ich würde sagen, ab 8 ungefähr los, dass sie auch vielleicht schon das ein oder andere Mal das erlebt haben, dass irgendjemand, den sie kannten, gestorben ist oder also vielleicht auch gar nicht aus dem näheren Umkreis oder auch ein Tier. Ne? Also ja. Ich meine, mit den Tieren, das kriegen die natürlich auch früher schon mit, aber so dieses Gefühl, es ist jemand verstorben und der kommt auch nie wieder. Dieses nie wieder, das begreifen sie eben ungefähr so ab 8 Jahren aufwärts dann. Okay.
Sagt Anja Paschen, Trauerbegleiterin aus Hamburg im NDR 2 Spezial. Ja, loslassen, das klingt so einfach und doch fällt es natürlich im Trauerfall immer schwer. Und wenn man loslässt, will man sich natürlich wieder an anderen Dingen vielleicht besser festhalten. Das macht man dann zum Beispiel oft mit anderen Menschen, die auch trauern. Und dann kann man ja vielleicht auch mal was gemeinsam machen. Und genau sowas, das gibt es in Hamburg. Da gibt es das Projekt, das nennt sich Kummerkutter an der Apostelkirche in Hamburg-Eimsbüttel. Jan Rosmanek ist Pastor aus Hamburg. Herr Rosmanek, Sie betreuen dieses Projekt Kummerkutter. Was machen Sie da genau?
Man kommt zusammen, auch sehr unterschiedlich in den Generationen. Und wir machen das mit maximal 10 Menschen, die kommen, die Angehörige auch mitbringen und Freunde. Und dann ist alles aufgebaut in der Apostelkirche. Und Treibhölzer liegen dort bereit und auch kleine Brettchen, die schwimmen können. Und Nähmaschinen und Stöcker sind da. Und dann geht es eigentlich darum, man sucht sich ein Treibholz aus und baut daraus ein Boot, einen Kummerkutter oder ein Trostfloß. Und macht das natürlich für sich ein bisschen oder mit seinen Freunden und lieben Menschen aus der Familie, aber eben auch mit denen, die dabei sind. Die Verbindung ist, alle trauern. Dieses Boot ist halt eine Erinnerung an den lieben Menschen, die man sehr vermisst.
Was macht man dann mit dem Boot? Nimmt man das mit oder wie ist dann der weitere Verlauf?
Naja, es entsteht ein Boot. Man stellt sich das gegenseitig auch ein bisschen vor. Es gibt so ein paar dichte Momente. Es ist auch eine Graviermaschine da. Und wenn dann so die Namen der Verstorbenen auch aufgraviert werden, entstehen auch so Gespräche wie von selbst. Und am Ende werden die Boote vorgestellt. Und wenn man mag, kann man auch sagen, das ist ein Boot für. Und die Verbindung ist halt immer Elbe und Alster. Und die Boote kommen dann mit und bleiben zu Hause. Und wenn dann so das Momentum da ist, ich will loslassen und dieses Boot schwimmen lassen. Und vielleicht ein bisschen die Trauer bleibt ja. Aber dieses ganze Glück, was auch ein Mensch geschenkt hat, ist dann auch da. Begleite ich das, wenn das gewünscht ist? Oder man macht es selbst und lässt dieses Boot dann auf der Elbe oder an der Alster oder am Meer. Viele nehmen das so zu Lieblingsurlaubsorten mit und lassen das Boot dann Richtung Horizont schippern. Und natürlich ist nach 20 Metern, die Boote schwimmen, aber dann kippen sie um, aber man sieht, wie sie so Richtung Meer auch davontreiben. Und das hat schon auch was, dass man vielleicht so einen ganz kleinen Punkt setzen kann und sagen kann, ich gehe jetzt mit dem auch verändert und auch neu in den Alltag und lass dieses Boot auch schwimmen und guck, wie ich mit all der Liebe, die weiter in mir ist, auch wieder meinen Alltag gewinne.
über die 2 Jahre, wie Sie das jetzt betreuen, was beobachten Sie da bei den Angehörigen? Was macht das mit denen?
Ich glaube, was wirklich so, also viele haben auch, und das gehört auch dazu, manche sind sehr eng und Trauer ist immer auch, wann ist Trauer vorbei und wie lange dauert das? Manche kommen auch direkt nach Abschieden und viele sind auch schon mit über Jahre damit beschäftigt. Und das ist, weil es so ein Nachmittag ist und man dieses Boot mit zu Hause hat und dann vielleicht so, wenn es selbst das Momentum ist, loszulassen, macht das schon, hat auch was Leichtes und Befreiendes. Und das hat, glaube ich, immer Trauerarbeit auch damit zu tun, es ist gut, das gemeinsam zu machen. Also es kommen wirklich ja Menschen zusammen, die unterschiedlich auch vielleicht auch unterschiedlich tragisch einen lieben Menschen verloren haben, aber alle damit und dafür Hilfe brauchen und sich gegenseitig halten wollen und vielleicht über die Worte hinaus dann etwas mit den Händen gestalten.
Sagt Pastor Jan Rosmanek aus Hamburg. Und Infos zu diesem Projekt, die gibt es beispielsweise bei Instagram unter dem Namen Kummerkutter. Hier ist das NDR2-Spezial, das Thema Trost in der Trauer, was hilft beim Loslassen. Und das war auch schon das NDR2-Spezial mit mir, Kevin Bieler. Und auch wenn das Thema ja eher so eins ist, dass man vielleicht verdrängt oder lieber auf später schieben will, hoffe ich doch, dass da einiges dabei war, was vielleicht beim Loslassen oder der Trauer helfen kann. Wenn ihr Informationen, Rat oder Hilfe holen wollt, gibt es die über zum Beispiel die Bundesvereinigung Trauerbegleitung oder auch beispielsweise den Bundesverband Verweis der Eltern und trauernde Geschwister. Zudem gehört auch Anja Parschen als Trauerbegleiterin, die heute zu Gast war in unserem Spezial. Und sie fasst zum Schluss die Frage, wie wir mit Trauer, Verluste und Loslassen umgehen sollen, so zusammen.
Also ich denke immer, es ist immer richtig, etwas anzusprechen. Den Trauernden zu fragen, was brauchst du, wonach ist dir? Also wir hören das öfter mal in den Gruppen, dass also wenn es zum Beispiel darum geht, wieder arbeiten zu gehen, da ist der Umgang total verschieden. Also dass einige sagen, ich habe alle informiert und habe denen gesagt, ich möchte darauf nicht angesprochen werden. Und andere haben alle informiert und möchten darüber sprechen. Also das ist auch wieder ganz verschieden. Jeder muss seinen Weg finden und andererseits ist es immer wünschenswert, auch angesprochen zu werden und dass es einfach sein darf und das zu akzeptieren, dass jemand dafür einfach Jahre braucht. Und das ist auch normal. Also es ist keine, Trauer ist keine Krankheit.